2013 gegründet, sitzt Fazua heute bei München in Ottobrunn. Mit mehr als 100 Personen arbeitet das Team an der Vision, E-Bike-FahrerInnen das beste Fahrerlebnis zu bieten. Mit Designanspruch. Schon heute sind sie einer der führenden Anbieter von leichten E-Bike-Systemen und nehmen auch noch weiter an Fahrt auf. Ihr Firmenname klingt daher wie ein Versprechen, denn Fazua bedeutet im Bayerischen Fahr zu, fahr schon. Sie sind Vorreiter in ihrem Marktsegment, denn das Antriebssystem ist vollständig im Rahmen integriert und kann in Sekundenschnelle wieder entfernt werden. Der Vorteil? Zwei Fahrräder in einem. Ein elektrisches und ein traditionelles. Das nennen sie Energy Bike. In Zukunft soll eine von drei Personen, die sich für ein E-Bike entscheiden, für ein Energy Bike entscheiden. Wie sie das erreichen wollen und was sie bis heute stark gemacht hat, dafür haben wir heute den Co-Founder und Geschäftsführer von Fazua, Fabian Reuter, zu Gast. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen, Fabian. Schön, dass du dir Zeit nimmst und uns heute Einblick gewährst. Direkt zu Beginn eine Frage, die sich sicherlich sehr leicht beantworten lässt. Wie war dein 2021? Pack uns das Jahr doch mal kurz und bündig in zwei Höhepunkte und in zwei Themen, die ihr lieber vermieden hättet.
Ui, da gleich was Überraschendes zu Beginn. Hi, servus erstmal.
Servus.
Also der Höhepunkt war, glaube ich, für uns so ein bisschen, also in der Firma für uns war schon eine Neuausrichtung, die wir vorgenommen haben, auch mit einem kompletten Brand-Relaunch. Weil was das im Großen bedeutet, kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Das war mit Sicherheit besonders. Wenn ich jetzt die Arbeit nehme, was war nicht, was...
Viel gibt es da bestimmt nicht, also von daher aber trotzdem mal eins rausgekehrt, was da direkt mit Sinn kommt.
Ja, genau. Ich glaube auch manchmal muss man auch echt mal innehalten. Ich glaube, ich für mich persönlich kann nur sagen, vielleicht auch manchmal zu viel gemacht und zu hektisch, und das rächt sich meistens im Nachgang. Ich glaube, das hätte man sein lassen können.
Du meinst mit zu viel, wahrscheinlich vor allen Dingen zu viel auf einmal, dass man dann zu vielen Fronten auch unterwegs war. Das meinst du mit zu viel oder meinst du zu viel einfach vom Workload her?
Ja, genau. Also das ist dann, und man will ja auch immer mehr. Das ist ja auch gut so, ja. Mhm. Aber es ist ja immer viel einfacher zu sagen, ich will das, als zu sagen, das lasse ich jetzt halt auch immer sein. Ja. Und ich glaube, das war dann mit Sicherheit einer der Sachen, die dieses Jahr vielleicht nicht ganz so gut geklappt hat. Schauen wir mal, wie es nächstes Jahr wird. Genau. Ansonsten, Hast du mich jetzt echt, fällt aber gleich mit sowas
in die Tür. Ich habe ja gesagt, ganz leicht, also wir haben auf jeden Fall einmal, was spannend war, die Neuausrichtung mit dem Marken-Relaunch, was ihr euch da als Ziel gesetzt habt, da kommen wir bestimmt später nochmal drauf. Ansonsten hast du gesagt, die richtige Priorisierung, richtige Fokussierung im Prinzip hätte besser laufen können. Und vielleicht zum Abschluss, dann haben wir ein schönes Sandwich, noch was Positives, was 2021 bei Fazua passiert ist.
Ja, wir haben also bei Fazua, ich habe natürlich jetzt auch mal was Privatem gesucht, ja, aber du hast recht, lassen bei Fazua, da fällt da mehr ein, das ist halt immer deine meiste Zeit verbringen. Wir haben es tatsächlich auch das erste Mal was gemacht, was für mich sehr überraschend war. Wir haben uns mit einer Firma zusammengeschlossen, beziehungsweise eine Firma übernommen. Es war für mich auch eine Erfahrung, einfach mal sowas mitzumachen, wie sowas ist. Auch was war keine große Firma, aber zumindest hatten wir da mal die Chance zu lernen, wie ist es, sowas zu integrieren, zusammenzuschließen und dann hoffentlich in der Zukunft was draus zu machen, einen Mehrwert zu generieren, indem man halt jetzt einfach zusammen ist.
Sicherlich spannend jetzt gerade, weil ihr auch eine Größe erreicht habt mit 100 Personen. Da wird es mit Sicherheit auch schwierig, als Geschäftsführer auch jeden Einzelnen dann halt mit Gesicht und Namen zu kennen und anzusprechen.
Ja, tatsächlich, heute ist es noch so, aber ich habe das mal gehört, scheinbar scheint die Grenze bei 120, 130, 140 Leuten zu sein. Wir sind genau drauf. Also es wird auf jeden Fall genau jetzt immer schwieriger,
ja. Das heißt, das kannst du ja schon mal für 2022 als große Herausforderung anmerken, dass du da die Zuordnung noch hinbekommst.
Ja, da gebe ich mir Mühe. Schon.
Ich habe dir direkt überfallen. Wir sind direkt eingestiegen. Deswegen lass mich kurz noch zwei Sätze über dich sagen, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen dich besser kennenlernen. Wir haben hier Fabian Reuter, diplomierter Betriebswirt aus München. Wenn er nicht die Geschäftsidee seines Kumpels und Geschäftsführerkollegen Johannes mit verwirklichen würde, würde er wahrscheinlich mit seiner Band gerade den nächsten Versuch für die Europatournee planen oder aber den ADAC im Bereich der Pannenhilfe beraten. Das eine war seine letzte Station vor Fazua und das andere sein großes Hobby neben dem Fahrrad. Wahrscheinlich habe ich mit Europatournee ein bisschen übertrieben, aber auf dem einen oder anderen Festival wart ihr schon unterwegs, Fabian, oder?
Ja, genau, das durfte man machen. Es war auch so ein, es sind immer die Zufälle, gell? Ich meine, würde ich heute wahrscheinlich auch nicht in den Genuss kommen, so eine Firma mitzuleiten. Und genauso war es mit der Band auch. Man spielt halt ein Instrument und wie durch Zufall, ja, sind um einen rum halt Leute, die durch Zufall genau die anderen Instrumente spielen, die man selber nicht spielt.
Welches Instrument hast du gespielt und welche haben dir gefehlt?
Ich spiele Gitarre. Und eigentlich mein bester Kumpel spielt Bass und dann kam eben plötzlich noch ein Keyboard und ein Schlagzeuger dazu und dann noch eine Trompete und zwei Saxophone und dann war man eine relativ große Band. Und wenn man dann, und das ist dann halt auch vielleicht nochmal die Analogie, wenn man dann einfach richtig Bock drauf hat, dann kann man auch ziemlich viel schaffen, auch wenn man vielleicht jetzt nicht talentmäßig komplett gesegnet ist, durch ein bisschen Lust und die Folge davon ist ja auch immer irgendwie eine Art von Fleiß, der dann also automatisch kommt, wenn man auf was Bock hat, dann schafft man es halt auch, dann eben auch mal ein größeres Festival oder ein paar größere Festivals zu spielen.
Ich hoffe, man verzeiht mir das, aber ich habe das Gefühl, oder ich glaube es im Kopf zu haben, dass die Toten Hosen auch nicht anders Musik versucht haben zu machen und genauso groß geworden sind, dass da einfach Leute waren, die Instrumente spielen konnten oder auch nicht und durch Fleiß und Tun kam dann das eine zum anderen.
Klar, und ich meine, Musik ist ja eh sowas ganz Spezielles, ja. Man muss ja nicht, also es gibt ja die größten Virtuosen an ihrem Instrument, fällt einem oft relativ schwer, da länger zuzuhören, ja. Und es gibt Leute, die relativ einfach spielen und man hört aber sehr gerne zu, weil das Wichtigste ist ja so am Ende, was wird damit transportiert? Und ja.
Ja, spannend auf jeden Fall. Lass uns einen Blick auf die Geschichte von Fazua und den Beginn werfen. Wir hatten Johannes schon kurz angerissen, das ist der Ideengeber von Fazua, dein Geschäftsführerkollege, der bevor Fazua gegründet wurde, auch beim anderen E-Bike-Antriebshersteller war. Und da hat mir das Produkt, glaube ich, nicht so gut gefallen. Beziehungsweise, was muss dort geändert werden? Was ist der Unterschied bei Fazua?
Also man muss dazu sagen, das war wirklich ganz, ganz früh. Das war auch noch bevor jetzt zum Beispiel jemand wie Bosch groß mit Antriebssystemen rauskam. Und ja, da waren halt unterschiedliche Vorstellungen, wie ein E-Bike sein muss. Konnte sich ja auch keiner vorstellen, wie sich der Markt entwickelt. Hinterher ist immer schlauer. Und ich meine, die E-Bikes waren sehr kräftig und sehr stark. Das heißt, man hat einen sehr starken Motor gebraucht, weil man halt der Vorstellung nahe war, dass man sich halt so schnell wie es geht von A nach B drücken lassen möchte mit relativ wenig Aufwand. Und das bedingt dann natürlich auch große Batterien und damit ist das Rad sehr, sehr schwer und fast schon Motorrad ähnlich. Und er war schon immer, sage ich mal, so ein Visionär, dass er gesagt hat, ach, wenn sich die 99% der Leute so E-Bikes vorstellen, stelle ich sie mir halt so nicht vor. Und hat auf der Basis Fazua gegründet. Mit eben gesagt, nee, mach mal die Batterie mal viel kleiner, mach mal weniger Leistung, schauen wir mal, ob wir den ganzen Motor so in den Rahmen reinbekommen, dass man ihn halt fast nicht mehr sieht. Dann ist das Ganze noch agil und sportlich und sieht aus wie ein Fahrrad, also sieht auch noch deutlich besser aus. Und dafür muss es doch auch eine Zielgruppe geben. Und da hat er recht gehabt.
Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich auch der Grundbestandteil, woher sich auch euer Slogan Energy by Nature halt mitbegründet, dass im Prinzip die Energie noch da ist, auch noch mit umgewandelt wird und nicht nur von der Batterie kommt, um es überspitzt zu formulieren.
Bist du schon gleich direkt in das Thema Brand Relaunch und was möchte man eigentlich machen? Man versucht ja mit so Slogans immer so ein paar Dinge in zwei, drei Wörter zusammenzupacken, was ja gar nicht leicht ist. Wenn du mich fragst, was wollen wir, dann ist es eigentlich der andere Slogan, der auch groß an unserer Firma mittlerweile an der Fassade prangt, der heißt Better Rides. Das heißt, wir wollen ja im Endeffekt Fahrradfahren besser machen. Und was heißt Fahrradfahren besser machen für uns? Da mag jeder eine andere Vorstellung davon haben. Für uns ist es aber halt nicht der ganz große Motor und der ganz fette Akku, sondern von uns ist es einfach, dass Fahrräder elektrifiziert werden. Ich glaube, das kann man halt sehen, ja. Aber wie kann man jetzt das beste Fahrerlebnis schaffen? Und ich glaube, derjenige, der auf dem Fahrrad sitzt, der hat gar nicht so Unlust, nicht zu treten. Weil wenn man schon auf dem Fahrrad sitzt, dann hat man ja schon auch Lust zu treten. Unterstützt werden ist cool, aber es heißt nicht, dass man nicht gar nichts machen will. Und da sein Optimum zu finden und am besten auch noch auf einem Gerät sitzen, was ziemlich cool aussieht, so, das ist unsere Vorstellung von Better Rides. Und dieser andere Spruch, dieser Energetic by Nature, der ist eigentlich mehr, wie verstehen wir uns als Team, als Fazua, also was sind unsere Werte? Ja? Und dieses Energetic by Nature spiegelt so ein bisschen das Thema, wir sprechen ja Leute, die energetisch sind an. Ja, wir sprechen ja bewusst genau nicht die an, die sagen, es ist mir egal, ich will den größten Motor und von A nach B, sondern und genauso sind wir ja auch selber. Ja, und wir sind es nicht einfach nur so, sondern wir sind es von tiefstem Herzen heraus. Ja, und dann kommt halt noch ein Aspekt hinzu, dass dadurch, dass man sagt, hey, lass uns doch auch noch, jetzt haben wir es doch auch noch selber in der Hand. Klar wollen wir uns elektrisch unterstützen lassen, aber dadurch, dass wir selber dazu treten, haben wir es ja auch selber in der Hand, wie viel Energie wir aus dem System selber rausziehen. Ja? Und je mehr wir geben, desto weniger brauchen wir. Und dann glaube ich, ist es auch am Ende vielleicht ein nachhaltigeres Konzept, wenn man jetzt dann am Ende selber was getan hat und dafür zum Beispiel nur einen kleineren Akku braucht. So, und das vereint man dann alles so ein bisschen.
Das ist sehr spannend und ich glaube, es trifft genau den Zeitgeist. Ich finde es vor allen Dingen noch spannender, nochmal zurückblickend auf 2013, war es dann auch überspitzt formuliert nicht sehr wagemutig, an dieser Idee einfach auch festzuhalten, ohne jetzt große Marktforschungen oder gerade die großen Antriebshersteller haben ja komplett auf was Gegenteiliges gesetzt. Ich glaube, da ging es immer darum, größer, längere Laufzeiten im Prinzip, dass man eher Richtung Roller oder motorisiertes Fahren dann unterwegs war.
Ja. Absolut. Also man muss auch sagen, man findet auch, ich meine, wenn man sich dann so zurückerinnert, man rennt ja dann mit einem Holz oder Styroporrahmen durch die Gegend und sagt, schaut mal, ich will ein Antriebssystem bauen, so schaut's aus. Ja. Im Übrigen, ansonsten gibt's nichts dazu oder relativ wenig, vielleicht irgendwie noch eine nicht wirklich fahrende Konzeptstudie. Und da gibt's dann wirklich nicht viele, die dann sagen, oh ja, okay, passt, da investiere ich mal rein. Wenn man ehrlich ist, gibt's da ganz wenige Frühphaseninvestoren in Deutschland, die sowas machen. Einer davon kann man ja auch sagen, ist ja auch einer unserer Frühphaseninvestoren, das ist der HTGF, der Hightech Gründerfonds, der schon zig hunderte Unternehmen in Deutschland gefördert hat und ist ja auch halbstaatlich gefördert. Also da sieht man schon, wie viel Risiko da drin steckt. Und mit jedem Jahr und mit jedem Meilenstein, den man erreicht, hat man halt ein bisschen was von dem Risiko abgebaut und mittlerweile kann man sagen, ja, sind wir anerkannt am Markt und haben es soweit geschafft, aber mit Sicherheit ist es noch nicht zu Ende. Also da gibt es schon noch einiges zu tun.
Ja, vor allem, ich unterstelle einfach mal, kannst ja auch widerlegen oder bestätigen, dass euer Business ja schon sehr ressourcenintensiv ist. Das heißt also, du kannst jetzt nicht nur mit Personal, das ist ja oftmals das dann Startups mit viel Luft und Liebe unterwegs sind, sondern du musst ja wirklich was Handfestes in der Hand haben, musst ja vorinvestieren, um dann halt ein brauchbares Produkt zu haben.
Absolut, so ist es. Also klar, am Anfang denkt man dann auch, okay, gerade diejenigen, die im Hardware-Business unterwegs sind, ganz viele Unternehmen sagen dann ja, okay, suche ich mir einen Auftragsassembler, jemand, der für mich alles übernimmt, ja, und ich meine, der verdient halt dann mit, sage ich mal. Aber auch da haben wir uns brutal schwer getan, weil auch selbst da diejenigen, mit denen man es zusammen hätten machen können, ja, dann vielleicht auch das Risiko gesehen haben und das war dann vielleicht auch am Ende zu komplex, weil es ist relativ komplex, das muss man sagen. Und so sind wir dann da auch selber reingegangen. Und klar, braucht dann immer noch mehr Mittel, als man eigentlich mal gedacht hat. Bringt dann auch nochmal vielleicht eine Risikoeskalation mehr mit sich. Aber haben wir auch irgendwie im Kopf.
Ja, wir dürfen hier bei WeClap das schon ein bisschen länger verfolgen. Nicht seit Beginn, sondern seit 2015 seid ihr unser Kunde und es macht auf jeden Fall Spaß, euch da mit zu begleiten und sind auch stolz drauf. Ich glaube, ich muss mal nachgucken, genau 20.04.2015 der erste Auftrag und seid über die Zeit gewachsen und gewachsen. Mittlerweile über 100 Personen hatten wir vorhin schon gehabt und die Finanzierung ist ein wichtiges Thema dabei. Habt ihr in den verschiedenen Finanzierungsrunden besondere Herausforderungen gehabt? Gab es da heutige Gesellschaft, die besonders schwierig zu erreichen war? Du hast schon gesagt, es ist durchaus komplex. Was war da so die größte Herausforderung?
Also generell ist es brutal schwierig, Investoren zu finden mit einem Hardware-Business und mit so einem komplexen Hardware-Business. Ich meine, da ist ja auch alles mit dabei. Dann hantiert man auch noch mit Batterien rum über 100 Wattstunden im Gefahrgutbereich und was es nicht alles gibt. Also es ist nicht leicht, das kann man sagen. Ich glaube, man tut sich deutlich schwerer, wie wenn ich jetzt ein super sexy Softwareprodukt habe. Ganz, ganz sicher tut man sich dabei.
Danke dafür, aber gerne weiter, ja.
Nein, also jetzt soll nichts. Aber genau, also das, da glaube ich schon. Aber tatsächlich, die wir gefunden haben, die sind dafür mit Feuer und Flamme dabei. Weil man sitzt halt so in einem Boot und gerade wenn man in so einem komplexen Thema sitzt und dann aber auch viele Meilensteine erreicht, ja, dann ist das, und dann entwickelt sich so ein, ey komm, den zeigen wir es alle, kommt da so eine Mentalität auf.
Du meinst so eine David gegen Goliath, Entschuldigung, ja, so eine David gegen Goliath-Mentalität.
Ja, total. Also jeder sagt ja, komm, jetzt die Jungs, ist ja süß, ja, aber spätestens hier, wenn dann mal die Supply Chains stockt oder sowas, ja, dann sind die so schnell weg vom Fenster, so schnell schaust du gar nicht. Ja, und war man halt nicht. War natürlich zwischendurch schon schwer, also man finanziert dann doch öfters, als man das eigentlich plant und vielleicht waren es damals auch noch andere Zeiten, muss man auch sagen, als wir angefangen haben. Mittlerweile sieht man ja selber, wenn man in den Nachrichten oder in der Presse sich so ein bisschen umhört, wie viel Summen investiert wurden. Das waren jetzt nicht die Summen, mit denen wir gesegnet waren, sondern wir mussten da schon immer eher haushalten und da auf der letzten Rille fahren, sage ich mal. Aber ich glaube, mittlerweile schaut es ganz gut aus. Mittlerweile sind auch wir eines der, muss man ja auch sagen, haben wir uns als eines der Unternehmen in diesem ganzen Thema E-Bike etabliert, wo man wirklich sagen kann, okay, da ist ein echtes Technologieunternehmen in dem Sektor, in das man auch wirklich investieren kann. Weil so viel, wenn man dann wieder schaut, gibt es da eigentlich gar nicht.
Ja, kurz einmal nachgehakt, du sprichst gerade Lieferketten an. So in der Öffentlichkeit war zumindest meine Wahrnehmung und 2020 und 2021 großes Thema. Wie seid ihr mit der Herausforderung umgegangen, dass man plötzlich nicht mal alles verfügbar hatte?
Also klar, wir hatten auch zu kämpfen. Jetzt haben wir also erstmal in der Fahrradindustrie war es brutal schwierig, ja? Ja. Komponenten zu bekommen, also Bremsen, Schaltungen, all das, was man da so braucht. Also da ist es schon, war es echt sehr schwierig. Wir selber, unsere Bauteile, mit denen wir hantieren, die sind ja in der Regel, sag ich mal, Standardteile oder speziell für uns entwickelte Teile von einem Lieferanten. Das heißt, wenn es da zum Stocken kommt, dann meistens bloß, wenn da auch irgendwie ein Kapazitätsengpass oder tatsächlich wirklich der Rohstoff in irgendeiner Art und Weise fehlt. Da hatten wir relativ viel Glück, das war ganz gut. Das Einzige, wo jeder auf der Welt Probleme hat, sind Zellen. Also Zellverfügbarkeit ist einfach ein Riesenthema. Wo wir eher zu kämpfen haben, ist, wenn andere Komponenten am Fahrrad nicht verfügbar sind, dann muss sich ein Fahrradhersteller halt überlegen, für welches Modell verwende ich denn jetzt die knappen Ressourcen oder die knappen Komponenten, die ich bekomme. Und da muss man halt sagen, ist das Thema, das wir bespielen, leichte, agile E-Bikes, halt schon noch eins, was man vielen Leuten erklären muss. Und im Zweifel sagt halt dann der eine oder andere Fahrradhersteller, naja gut, dann nehme ich doch erstmal den Klassiker, den jeder kennt, bevor ich jetzt, ich habe eh gerade keine Zeit, den Leuten irgendwie was Neues zu erklären, dann nehme ich erstmal das. Also das hat es dann vielleicht zwischenzeitlich mal ein bisschen schwieriger.
Weil das würde ich auch sagen, also wenn ich als normaler Kunde in das Fahrradgeschäft gehen würde und würde mir ein E-Bike aussuchen, dann würde ich auch erstmal drauf gucken, okay, wer hat denn jetzt den größten Motor, wo komme ich mit denn am weitesten, um dann vielleicht trotzdem nach einem Eco-Modus dann halt vielleicht doch die ganze Zeit nur zu fahren, weil ich weiß ja nicht, ob da hinten doch noch eine Steigung kommt, aber das wäre ja prinzipiell mein erstes Ansinnen, anstatt nach einem leichten, entnehmbaren Akku zu gucken, weil mir das ja gar nicht, das sprengt ja meine Vorstellungskraft.
Genauso ist es und man sieht halt genau da, wo Händler auch richtig Lust haben, den Leuten die Vorteile zu erklären, nämlich genau das, pass mal auf, du kannst jetzt das große, schwere fahren, 95% ein unhandliches E-Bike fahren, bloß für die 5%, wo du es dann brauchst, oder du fährst immer ein schönes, sportliches E-Bike und du wirst sehen, die 5%, wo du es brauchst, reicht es sogar, was da drin ist. Ja? Und ein Verkäufer, der das gut erklären kann, der verkauft die Dinger ohne Ende. Jemand, der jetzt halt vielleicht noch nicht drauf eingelassen hat, der macht erstmal gerne das, was er halt vielleicht schon kennt und was sich ja auch gut verkauft. Also ist ja auch irgendwie ein Stück weit nachvollziehbar und verständlich.
Absolut, weil ich glaube, so ist das Thema E-Bike überhaupt salonfähig geworden an die breite Masse gekommen. Hört sich auf jeden Fall nach einer spannenden Herausforderung an. Ansonsten mal angenommen, finanzielle Ressourcen würden ab heute für dich keine Rolle mehr spielen. Du würdest erben, Lotto gewinnen oder sonst irgendwas. Da würde wirklich eine Zahl stehen, die jegliche Vorstellungskraft sprengen würde. Was würde das für dich persönlich und für dein Business bedeuten? Worauf würdest du ab heute deinen Fokus setzen?
Also mein Business ist immer, man ist ja da auch verantwortlich für die Leute, ja. Und da würde einem wahrscheinlich viel einfallen. Da würde man wahrscheinlich neue Geschäftsfelder aufmachen und. Im Privaten ist es ja so, dass oft das Mehr an Geld ja gar nicht so viel glücklicher macht, ja. Und ich habe immer eine Sache, die mich irgendwie reizen würde. Ich meine, man wird ja überflutet von Bildern auf der ganzen Welt, von Flecken, wo es wirklich nicht so besonders gut zugeht und wo man ja auch Spenden hinschicken kann. Und ich frage, aber Spenden sind halt immer so was Kurzfristiges, was halt irgendwie verraucht. Ja? Und ich habe immer irgendwie das Gefühl, mit dem Thema Unternehmertum, ja, habe ich immer das Gefühl, vorher haben wir ja darüber gesprochen, was man mit Motivation und Lust auf die Sache, ja, und dann auch mit Fleiß, was man alles erreichen kann. Und würde man den Menschen eigentlich eher Ressourcen für eine Unternehmung zur Verfügung stellen, ja, wo man sagt, hey, und ich brauche das Geld aber vielleicht gar nicht mehr zurück. Ja, aber ich will auch nicht, dass es einfach nur verbrannt wird und 2 Monate später haben wieder alle Hunger oder irgendwas ist, ja, sondern das Ganze irgendwie in was investieren würden, dass man und auch begleitet, auch die Menschen damit begleitet, irgendwie ein nachhaltiges Geschäft aufzubauen, mit dem sie dann irgendwie auch ihr Leben bestreiten können. Da hätte ich irgendwie total Lust drauf, sowas zu machen. Aber wie genau, weiß ich auch noch nicht.
Also das heißt in Form von einem zinslosen Darlehen, was am Ende der Laufzeit einfach abgeschrieben wird.
Es zurückkommt oder nicht, sei mal dahin. Aber anstatt zu spenden, um das Ganze direkt wieder aufbrauchen zu lassen, genauso wie es hier bei einem Unternehmen auch passiert. Ich meine, keiner gibt da mehr Geld, damit es einfach wieder weg ist, sondern es soll ja in die Zukunft gerichtet Menschen Arbeit geben. Ja, und ich glaube halt immer noch, dass gerade die Leute da, die eh nichts haben und vielleicht auch gerade viel verloren haben, ja, ich glaube, die würden echt, die haben ja von Natur aus den großen Willen, ja, was aufzubauen. Und ich glaube, man müsste sie halt wahrscheinlich nur irgendwie begleiten und ihnen überhaupt mal die Chance geben.
Eine schöne Idee auf jeden Fall. Die Menschen, die schwierigen Zugang haben zu Kapital, zu Ressourcen, halt im Prinzip einfacher die Möglichkeit zu geben, darauf zurückzugreifen. Und das lässt uns auch einen Blick in die Zukunft werfen. Du hast gerade schon angedeutet, was jetzt im Prinzip bei Fazua bevorsteht. Da noch mal kurz einen Blick zurück. Ihr habt jetzt einen dritten Geschäftsführer mit an der Seite, den Florian. Der kommt tatsächlich aus der Automobilindustrie. Sieht man vielleicht auf den ersten Blick, warum geht jemand aus der Automobilindustrie? Ich glaube, er war sogar komplett prozessverantwortlich für die Prozessketten. Im Prinzip, warum wechselt er zu einem Antriebshersteller im E-Bike-Business?
Also ich glaube sowieso, dass da wird vieles zusammenwachsen, was das Ganze angeht. Mobilität an sich wächst ja schon zusammen. Die meisten Konzepte auch rund ums Auto weiten sich ja auch immer weiter auf. Wir waren dieses Jahr auch auf der IAA, früher eine Automesse, heute nennen sie sich IAA Mobility, weil sie Mobilität machen wollen. Also das ist alles nicht mehr weit voneinander entfernt. Ich meine, nicht umsonst gibt es Gedanken, heute kriegt man einen subventionierten Dienstwagen, morgen redet man nur noch über Mobilitätsbudgets. Also und ich glaube gerade diejenigen, die heute vielleicht in der Automobilbranche arbeiten, suchen einfach auch vielleicht auch mal woanders eine Herausforderung. Und gerade bei jetzt im Fall von Florian, der bei BMW ja auch schon viel verantworten durfte, aber sich jetzt noch mal kurz einmal frei zu machen und dann auch als Geschäftsführer echt bis zum allerletzten die Verantwortung tragen zu dürfen und da auch aber auch im gleichen Maße halt mit zu gestalten. Ich glaube, das ist halt brutal reizvoll für viele und das halt eben gebündelt mit einem Geschäftsmodell, wo man sagt, hey, das finde ich richtig cool, da kann man echt was für die Zukunft tun. Das reizt viele. Also wir sind super dankbar, dass er da ist, aber es gibt wirklich auch viele, viele andere aus unterschiedlichsten Bereichen, die richtig Lust drauf haben. Und das Nächste, weil man glaubt das halt auch gar nicht, wie viel Fahrradbegeisterte es gibt. Und zwar überall, in allen Bereichen, überall findest du immer einer geil. Jetzt kann ich irgendwie meine private Leidenschaft auch noch.
Bei der Automobilindustrie hat man ja sofort komplexe Abläufe und Prozesse direkt im Kopf. Du hast ja schon angedeutet, dass durchaus so ein Antrieb, gerade elektrischer Natur, schon komplex sein kann. Kann man das im Verhältnis setzen, was komplexer ist oder kommt drauf an? Aber kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, wie das bei euch aussieht?
Also klar ist ein Auto jetzt von all den Steuergeräten und alles, was da drin ist, dann schon nochmal in Summe komplexer, arbeiten aber auch ein tausendfaches an Mitarbeitern dran. Ein Antriebssystem ist halt dahingehend komplex, dass es ja auch aus vielen Modulen besteht. Also es besteht ja aus einer Motorkomponente, aus einem Akku, aus einer Peripherie, aus Schnittstellen, Bluetooth, ANT Plus und was es nicht alles gibt. Also und in Summe, dann brauche ich auch noch eine App und dann kann ich auch noch alles customizen. So, und dann geht's los, dass verschiedenste Module, verschiedenste Motoren irgendwann im Markt sind. Du musst sie alles servicen. So, dann brauchst du also ein Händlernetzwerk, baust also ein Händlernetzwerk auf. Die wollen aber auch noch dann After-Sales-Produkte verkaufen. Du verkaufst deinen Endkunden und. Und dann siehst du halt, mit jedem Tag wird die Welt ein Stück weit komplexer. Ja. Und ich glaube, dann ist es halt wirklich die ganz große Kunst, sich halt nicht zu verkünsteln, sondern sein Geschäftsmodell im Fokus zu behalten, um halt der Komplexität halbwegs Herr zu werden, weil damit manövrierst du dich halt automatisch in ja langsam werden, ja, und das will ja keiner. Und da ist, wie gesagt, ein Antriebssystem schon sehr komplex und wir arbeiten aber eigentlich mit jedem neuen Antriebssystem dran, Komplexität zu reduzieren, was aber durch die wachsende Komplexität auf der anderen Seite meistens maximal zu gleichbleibender Komplexität führt. Aber das ist ja auch schon mal ein Gewinn. Ja.
Klingt nach einer nicht lösenden Aufgabe, aber trotzdem schön, dass ihr euch diese stellt. Gerade weil es auch schwierig ist, diese Komplexität an Mann, Frau, Kind und Kegel zu bringen, habt ihr euch trotzdem die Herausforderung gestellt, eine Neuausrichtung der Marke im Prinzip auf die Beine zu stellen. Auch insbesondere, ihr seid kein Fahrradhersteller. Das heißt, also der Kunde kommt meistens ja nicht wegen euch, wobei heutzutage teilweise schon auch wegen euch in das Fahrradfachgeschäft. Warum ist euch wichtig, da wirklich an die Person ranzukommen, die sich danach fürs Fahrrad entscheidet?
Also das war halt eine der Sachen, die wir dann auch irgendwann gemerkt haben, ist, du kannst ja noch so viele Fahrradhersteller als Kunden gewinnen und die können noch so die schönsten Fahrräder machen. Irgendeiner muss sie ja am Ende distributieren, wie es so schön heißt. Ja, so einfach nur zu sagen,
verkaufen.
Ja, genau, ich stelle das Radl jetzt einfach mal zur Verfügung und der Händler wird es schon bestellen und wird es den Leuten dann schon gut erklären und die werden es dann schon kaufen. Du merkst schon.
Bitte nicht.
So, also ja, das funktioniert halt punktuell, aber halt nicht flächendeckend. Ja. Und dann musst du halt selber eingreifen. Das heißt, spiel den Handel selber und du plötzlich schulst du den Handel nicht mehr auf Service, sondern zu 30% auf Service und zu 70% auf Verkauf. Du sagst, hey, du musst den Leuten das schon richtig erklären, sonst werden sie es halt auch nicht kaufen. Und du musst die Vorteile vielleicht auch selber verstehen und gut finden und nur so funktioniert es. Und genauso beim Endkunden halt sagen, hey, da gibt's einen Unterschied. E-Bike ist halt nicht gleich E-Bike. Und den Unterschied muss man den Leuten halt irgendwie im Kopf klar machen. Dass jetzt das wir nicht alleine schaffen, das war auch klar. Deswegen sind wir jetzt auch nicht böse, wenn Konkurrenz kommt und auch mal in unser Marktsegment mit reinfährt, weil.
Das ist derzeit der Fall, dass das im Prinzip andere Hersteller euch nacheifern, im Prinzip.
Wir waren Pioniere auf dem Gebiet, aber ich meine, bloß, ist ja auch klar, ja, wenn du jetzt hier ein Goldnugget im River findest, ja,
so ein paar andere
nach dir, ja, genau. Und aber das ist ja auch irgendwie ist das ja auch Genugtuung und schön zu sehen. Sonst wäre es ja, wenn du in einem irrelevanten Marktsegment wärst, dann wäre es ja auch irgendwie nicht gut. Genau. Und ja, da haben wir halt irgendwann dann auch angefangen, die Endkunden halt irgendwie auch anzusprechen, sind aber auch noch am Anfang. Ich meine, wir hatten den Brand Relaunch jetzt eigentlich vor 10 Monaten oder sowas. Also das ist jetzt, das braucht schon mal 2-3 Saisons, um das halt da durchzubringen. Aber das Schöne ist, dass mittlerweile auch, ich meine, Fachzeitschriften und Magazine immer mehr erkennen, hey, das bringt auch nichts, Mountainbikes, also Light E-Bikes oder Light and Agile E-Bikes mit normalen E-Bikes in einen Topf zu schmeißen und zu vergleichen. Das bringt halt nichts.
Ja. In der Vorbereitung zu dem Gespräch zwischen uns beiden habe ich mir auch so vorgestellt, dass Stiftung Warentest hergeht und dann halt die Akkus dann halt von links nach rechts aufsortiert und dann im Prinzip ihr auf der anderen Seite da landet im Prinzip, obwohl es ja klar ist, ihr positioniert euch auch ganz klar im Prinzip dort, um das Fahrrad noch Fahrrad sein zu lassen.
Ja, genau. Also ich vergleiche ja auch kein High Power Desktop-PC für Performance-Anwendungen in einem Filmstudio mit einem leichten Notebook. Ja, mache ich halt nicht.
Ja. Ich bleib dabei, spannende Herausforderung auf jeden Fall. Du hast jetzt gerade angedeutet, 10 Monate Markenlaunch, das trifft auch genau die Zeit von Corona im Prinzip. Man hat den Eindruck gehabt, dass generell das Fahrradbusiness an sich einen deutlichen Boom hatte in der Zeit. Wie habt ihr das wahrgenommen, trotz der Lieferengpässe und dergleichen? Wie ist das eurer Sicht gelaufen?
Absolut. Also ich meine, da können wir uns alle glücklich schätzen, dass wir in der Branche tätig sein dürfen. Ich glaube, das hat der Branche natürlich auch ein Stück weit vor Augen geführt, wo es noch fehlt. Ja, also gerade. Aber gut, ich meine, ich will es jetzt nicht nur auf die Branche geben. Es hat ja jeder irgendwie gemerkt, wo die Grenzen auch unserer heutigen Welt sind. Ja, gerade was jetzt Globalisierung und Sourcing auf der ganzen Welt und so weiter angeht, trifft jetzt nicht nur die Fahrradbranche, aber die hat es natürlich besonders getroffen, auch von zwei Seiten. Zum einen war die Nachfrage einfach brutal hoch. Und zum anderen war man halt vielleicht noch nicht, was die Prozesse angeht, jetzt bei allem am letzten Professionalitätsstand, sage ich mal.
Wenn man schön so formuliert.
wird, und das ist natürlich schon auch das Traurige, also da wird es jetzt nicht nur Gewinner geben, was das Ganze angeht. Ja, also nicht jeder, der was mit Fahrrad macht, muss jetzt automatisch gleich, ist jetzt gleich der große Gewinner. Ja. Und wer weiß auch, gerade klare kleinere Marken, die sich dann vielleicht auch wirklich schwer tun, ihre Bauteile zu sourcen, denen kann es halt ganz schnell echt nicht gut gehen. Also das wird, und man sieht es ja auch, was die Dynamik am Markt gerade zeigt. Auf der anderen Seite, es ist einer der Wachstumsmärkte schlechthin, wird als einer der auch Stellhebel zum Thema Mobilität von morgen gesehen. Bedeutet nach Adam Riese, da fließt viel Geld rein, bedeutet nach Adam Riese, da gibt es viel Dynamik, was Zusammenschlüsse und so weiter angeht. Also da wird noch sehr, sehr, sehr viel passieren.
Das glaube ich. Ich habe gelesen, ich hoffe, du strafst mich nicht lügen, dass gerade in eurem Business im Prinzip der Onlinehandel noch gar nicht so auf dem Vormarsch ist, dass immer noch sehr viel über die Fachhändler vor Ort läuft, oder hat sich das mittlerweile gedreht?
Also, naja, der ist schon extrem stark, was jetzt alles rund um Zubehör zum Fahrrad angeht, war er schon immer sehr stark. Also das funktioniert auch brutal gut. Natürlich ist ein Fahrrad immer noch, was einfach verdammt gut passen muss. Ja, und keiner hat Lust, 3.000, 4.000, 5.000 Euro für ein Fahrrad auszugeben und dann habe ich nachher noch 50 Kilometer Rückenschmerzen. Ja, also das ist auch nix. Aber es gibt schon wirklich sehr, sehr, sehr gute D2C-Brands, die das mittlerweile wahnsinnig gut machen. Ich meine, Canyon oder auch immer, die machen das vor. Das funktioniert wahnsinnig gut. Aber ich glaube, das ist immer noch eine der Branchen, wo der Handel schon noch eine ganz wichtige Rolle spielt. Weil selbst wenn sich auch Fahrräder mittlerweile brutal gut auch übers Internet verkaufen, ich kenne die Quote nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich glaube, die Quote derjenigen, die davor das Fahrrad vielleicht schon mal beim Händler probiert haben, ja, die ist gar nicht klein. Und deswegen glaube ich auch, dass gerade viele, die D2C-Brands schon auch stark auf den stationären Handel schielen und gerade ein Konzept mit D2C und Experience Center, Pop-Up-Stores, dass ich das Fahrrad irgendwo testen kann und dann online bestellen. Also ich glaube, dass es schon irgendwie zusammenwächst. Ich glaube schon, dass der Online-Handel definitiv eine wichtige, wichtige Rolle hat, aber vielleicht in einem bisschen anderen Zusammenspiel mit dem stationären Handel als jetzt in anderen Industrien, wo man da vielleicht komplett drauf verzichten kann.
Okay, da bin ich froh, dass du meinen Eindruck zumindest ein bisschen bestätigt hast und mich nicht komplett zerpflückt hast. Du hast das Thema Mobilitätsbudget bei Autoherstellern zum Beispiel angesprochen oder halt auch Mobilität in der Zukunft, was euch ja auch ein wichtiges Thema ist. Lass uns mal nach vorne blicken, das Jahr 2040. Mobilität, wie sieht das Thema für euch in städtischen und wie sieht das Thema für euch in ländlichen Regionen aus? Nicht, dass auf diese Aussage dann in 18 Jahren festgenagelt wirst, aber was ist so deine Vermutung, wo das ganze Thema hinläuft?
Ja, ich glaube, in der Stadt ist das Thema Mikromobilität mit Sicherheit ein sehr, sehr, sehr wichtiges. Also ich glaube, auch da hat das Fahrrad eine der wichtigsten Rollen. Ich meine, gerade, ja, man versucht es ja mit allen, mit E-Scootern, aber auch der Nahverkehr, also der öffentliche Nahverkehr, da wird es einen bunten Blumenstrauß geben, den man nutzen kann. Und ich glaube, da kommt man dann auch gut vom Auto in der Stadt weg. Ja, ich meine, auch Fahrrad-Highways in der Stadt werden mit Sicherheit kommen. Jeder, der sowas schon mal ausprobiert hat, ist brutal cool. Ja, wenn man mal, auf Hängebrücken über die Stadt mit dem Fahrrad fährt, ich glaube schon, da geht echt viel, das ist echt cool. Was den Fernverkehr angeht, da bin ich, oder sagen wir mal, die längeren Strecken, da bin ich schon gespannter. Ja, aber glaube auch, da findet man mit Sicherheit Lösungen. Da wird mit Sicherheit werden selbstfahrende Fahrzeuge, du hast 2040 gesagt, oder? Ja, ich meine, man sagt immer, es dauert noch lange, aber 2040 könnte es ja schon soweit sein, mit selbstfahrenden Fahrzeugen, also irgendwelchen Bussen, wo ich einfach nur noch reinspringe und er bringt mich dahin, die intelligent gesteuert werden. Das wäre schon, glaube ich, schon eine spannende Endausbaustufe und könnte da schon einiges lösen.
Also wir können quasi festhalten, also für städtische Gebiete liegt die Verantwortung, dass die Zukunft der Welt besser wird in euren Händen. Das heißt, ihr müsst dort liefern. Nicht weniger ist eure Aufgabe.
Absolut. Absolut.
Dann haben wir das hier schon mal festgehalten. Danke dafür. Ja. Zum Abschluss vielleicht nochmal eine Empfehlung von dir als Geschäftsführer. Wie gesagt, Fazua ist im letzten Jahr sehr stark gewachsen. Ihr seid ein ernstzunehmender Kandidat neben den ganzen großen anderen Playern, die sich hier als Marktbegleiter tummeln. eine persönliche Empfehlung für produktiveres und stressfreies Arbeiten? Du hast schon zu Beginn gesagt, dass du dich das ein oder andere Mal vielleicht nicht so viel hättest machen können. Was hast du da als Weisheit für dich mit rausgenommen oder was kannst du hier den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben?
Ja, da ist wahrscheinlich dann immer viel Bullshit-Bingo dabei. Ja, alles schon mal gehört, irgendwie nur nachgequatscht. Aber ja, also tatsächlich das Thema Nein sagen ist so, das ist schon einer der Künste schlechthin. Das muss man ja können. Ja, man muss ja lieb Nein sagen. Das ist ja immer das Gute, ja, wenn man das kann. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Dinge und eine Sache, die ich halt überhaupt nicht kann, aber die ich nur jedem raten kann, ist mal konzentriert bei einer Sache bleiben. Ich glaube, das ist so der Kniff schlechthin, weil wenn man sich mal überlegt, was hat man geschafft und was hat man gemacht, sind meistens die Dinge, wo man sich mal echt mal mit Lust und Spaß einfach mal ein paar Stunden oder vielleicht auch mal ein paar Tage dran gesetzt hat, ja, und da spricht man dann noch ganz, ganz, ganz lange Zeit davon, ja, von den vielen kleinen Dingen den ganzen Tag. Weiß man nach 3 Tagen gar nicht mehr, was man alles gemacht hat, ja, und trotzdem hatte der Tag irgendwie 12 Stunden. Also ich glaube, da muss man den richtigen Dreh raus haben.
Vollkommen richtig. Ich bin auf jeden Fall dabei mit dem Thema Bullshit-Bingo, auf jeden Fall, aber trotzdem sitzt da hier ein erfolgreicher Geschäftsführer und wenn es dir geholfen hat, vielleicht hilft es ja jemand anderem auch. Und von daher, Fabian, vielen Dank, dass du heute die Zeit genommen hast. Wenn jetzt jemand noch Verzuhr irgendwas Gutes tun will, was kann er sie da am besten machen, um euch auf eurem Weg, was habe ich mir aufgeschrieben? Ach genau, richtig, der Zukunft der Welt zu retten, im Prinzip dann mithelfen.
Ich würde sagen, geht auf fazur.com und habt uns lieb.
Alles klar. Fabian, vielen Dank. Dir noch einen erfolgreichen Tag und bis zum nächsten Ciao. Mal.
Servus.